Radio SRF.
SRF 1, die Samstagsrundschau. Mit Oliver Washington.
Der Atomausstieg vor zwei Jahren war das grosse Thema. Die Katastrophe zu Fukushima hat auch in der Schweizer Politik den Ausstieg mehrheitsfähig gemacht in letzter Zeit. Ist es dann ein bisschen ruhiger geworden rund um das Thema? Die Energieministerin Doris Leuthard und ihre Leute haben aber hinter der Kulisse fleissig gearbeitet. Die Woche jetzt hat der Bundesrat ein erstes Massnahmenpaket verabschiedet für eben den Atomausstieg. Der Bundesrat wird kurz zusammengefasst gesagt, die erneuerbaren Energien fördern und den Energieverbrauch zurückfahren. Was davon zu halten ist, die Energieministerin nimmt Stellung, sie ist Gast in der Samstagsrundschau. Frau Bundesrätin, es ist klar, Sie müssen Optimismus ausstrahlen, aber Hand aufs Herz, wie zuversichtlich sind Sie wirklich, dass der Ausstieg auch wirklich klingt?
Es ist nicht nur Optimismus, es ist auch Überzeugung, weil ich habe jetzt doch in den Jahren, wo ich mich sehr intensiv mit der Energiepolitik befasste, wo ich aber auch gesehen habe, wie sich der Markt entwickelt, wie investiert wird, wie die Leute wollen, wie auch grosse Teile von der Wirtschaft heute sagen, ja, das ist richtig. Darum glaube ich daran, weil wenn man überzeugt ist von etwas, dann passiert auch etwas.
Und wenn Sie Ihre Zuversicht oder Ihren Glauben sozusagen auf einer Skala von 1 bis 100 müssten positionieren, wo ist denn der? Bei 100?
Nein, sicher nicht, weil man muss das schon aufbauen. Wir haben eine Entwicklung, die ja fast 40 Jahre dauert. Das kann ich nicht alles planen und wissen, sondern wir machen jetzt eine erste Etappe, die wir einigermaßen überblicken können. Und es gibt ja immer wieder Innovationen, technische Entwicklungen, die man dann wieder justieren muss oder die uns hilft, weiterzukommen.
Und welches ist denn aus Ihrer Perspektive der grösste Stolperstein? Ist das Parlament, wenn ich heute einen Strich durch die Rechnung mache? Oder welches ist das?
Das ist noch schwierig zu sagen. Natürlich, es gibt jetzt eine politische Debatte und es gibt immer noch Skeptiker wie eine SVP, die halt immer noch auf Kernenergie schwört, auch Teil von der FDP, wenn ich auch die Reaktionen immer spüre.
Aber mehrheitsfähig ist das nicht mehr?
Ich glaube nicht, weil die Alternative, wenn ich die Frage ja konkret, wenn wir jetzt ein neues Kernkraftwerk bauen, da höre ich dann auch wenig Stimmen, die sagen, mal, das ist richtig. Und dann muss man ja eine Alternative haben. Der Bundesrat hat sie. Und darum, glaube ich, gibt es schlichtweg keinen anderen Weg in den nächsten 20, 30 Jahren.
Eine ganz zentrale Frage bei dieser ganzen Diskussion ist, soll die Politik Laufzeitbeschränkungen definieren für Atomkraftwerke? Die Grünen sagen mit ihrer Initiative, Atomausstiegsinitiative, ja, es braucht solche Laufzeitbeschränkungen. Sie sagen 45 Jahre und nachher ist genug. Sie, Frau Bundesrätin, Sie wollen das nicht. Warum nicht?
Der Bundesrat hat immer gesagt, seit eigentlich Kernkraftwerke am Netz sind, wir stellen ab auf die Sicherheit. Wenn ein Kernkraftwerk unsicher ist, dann muss man es sofort abstellen und nicht, wenn es 45 oder 50-jährig ist. Und darum ist da für uns das wichtigste Kriterium, wir machen das auch aus einer Beurteilung heraus, dass da die Verantwortung ist von der Politik, die Sicherheit für die Bevölkerung zu garantieren. Und mit dem sind wir bis jetzt gut gefahren, weil dann wird auch investiert laufend in die Sicherheit. Und wenn Sie noch Perspektiven haben, ja, in 5 Jahren muss ich mein Werk abstellen, dann investieren Sie in der Regel nicht mehr oder nicht mehr genug.
Aber Sie sind einverstanden, je älter die Werke werden, desto unsicherer werden sie grundsätzlich, weil die Materialien vielleicht ein bisschen spröder werden und so weiter.
Nicht unbedingt, weil wenn Sie heute schauen, also gerade bei Betznau, da hat eigentlich nichts mehr zu tun mit dem Werk, das man seinerzeit hingestellt hat. Wir haben eine sehr intensive Investitionstätigkeit seit Beginn von dem System und sehr oft sind die Materialien komplett ersetzt. Wir haben natürlich bei gewissen Kernkraftwerken den Mantel, wo ja meistens immer auch medial dann für Aufregung sorgt, aber die wesentlichen Elemente von diesen Kernkraftwerke sind natürlich ersetzt. Nichtsdestotrotz, es ist natürlich eine allgemeine Regel, die kann man nicht ewig laufen lassen. Und darum sind ja unsere Berechnungen, die wir gemacht haben, die basieren auf 50 Jahren Betriebsdauer, wo man damit rechnet, das ist wahrscheinlich auch eben unter Berücksichtigung von gewissen Alterserscheinungen ein sinnvoller Wert.
Die Sicherheit ist klar, das muss das oberste Ziel sein, aber gerade Fukushima hat uns gelehrt, die Sicherheit kann man in dem Sinn nicht immer garantieren, man hat sie nicht immer im Griff.
Das ist es. Sie haben immer ein Restrisiko. Darum sagen wir ja, wir wollen keine neue. Wir haben die drei Hängigen gesucht, die sind immer noch hängig, die werden wir nicht bewilligen. Das ist sehr schmal auf Gesetzesstufe verankert. Und das andere ist für uns ein Thema von der Sicherheit. Die Initiative, die ja hängig ist, die gleichzeitig mit der Botschaft im Parlament debattiert wird, da wird man sagen, wenn politisch ein Enddatum gesucht wird, ist der 45 oder 50, die Diskussion wird stattfinden. Wir sagen einfach, Sicherheit ist entscheidend.
Aber eben Kritiker sagen gerade, ich sage jetzt mal im ökologischen, im linken Bereich sagen, dass eben auch Sicherheitsberechnungen in dem Sinn keine richtige exakte Wissenschaft sind, sondern immer auf Annahmen beruht und dass man auch aufgrund von diesen Sicherheitsberechnungen in dem Sinn immer noch eine gewisse Unsicherheit hat, auch am Schluss.
Ja, so gut, wenn Sie jetzt schauen, was wirklich passiert ist in der Geschichte von Kernkraftwerken bis anhin, dann glaube ich, ist das Risiko wirklich minimiert. In der Schweiz haben wir eingestandenermassen, auch im internationalen Kontext mit Abstand, die strengsten Vorschriften. Wir tun das Review und das ist auf einem extrem hohen Sicherheitsstand. Und wir haben heute die Politik vom Volk abgesegnet, die zu dieser Kernenergie bis heute gestanden ist. Und da gibt es natürlich politische Kreise, die seit jeher Kernkraftwerke bekämpft haben. Der Kampf geht weiter. Aber dann müssen natürlich dann auch gerade die, die gegen Kernkraftwerke eine schnelle Abschaltung wollen, dann müsste ich von denen dann auch B erwarten, B nämlich, dass man denen beim Aufbau von der Erneuerbaren wirklich hilft und dann nicht dort gleichzeitig viel von diesen Anlagen bekämpft, weil dann irgendwo der Natur- und der Gewässerschutz auch wieder irgendwie vorgeht.
Die Umweltverbände, die ja so eine Laufzeitbeschränkung fordern, die sagen, dass wenn man alte AKWs am Netz behalten, auch die AKWs mit billigem Atomstrom das Netz sozusagen besetzen mit ihrem billigen Atomstrom und so die erneuerbaren Energien eine Art wie aussen vor behalten. Also eigentlich tun sie mit dem auch die Förderung von erneuerbaren Energien hindern.
Nein, das glaube ich nicht, dass das wirklich ökonomisch verlässlich ist.
Warum nicht?
Wir haben heute klar, dass die Gestehungskosten von Atomstrom, die sind ja jetzt auch gestiegen wegen heute Sicherheitskosten, die sind natürlich ein Bruchteil von den Gestehungskosten jetzt von Photovoltaik. Sie sind auch noch billiger als Wasserkraft, sie sind billiger als Biomasse. Das ist international, also das ist weltweit, das ist nicht eine typisch schweizerische Sache. Und darum tun wir ja bei den neuen Erneuerbaren subventionieren, dass sie am Markt eine bessere Ausgangschance haben. Und wenn jetzt die Erneuerbaren ein Problem haben, dann ist es sicher nicht wegen der Kernkraft. Die ist auch weltweit irrelevant. Sie liegt etwa bei 8% von der Energieproduktion. Sondern das ist, weil eben in Deutschland die Subventionierung so hoch geworden ist, dass sie heute in der europäischen Strombörse für 5-6 Rappen einspeisen können. Und das ist Solar, das in der Schweiz produziert wird, weit weg von diesen.
Und was sagen Sie dann zu dem Punkt, dass wenn jemand in Erneuerbare investieren und aber nicht so genau weiss, wie lange dass die AKWs noch am Netz sind und aufgrund von dieser Unsicherheit eher eine sogenannte Planungsunsicherheit hat. Was sagen Sie zu dem?
Ich habe noch nie mehr gehört, wo die Unsicherheit hat.
Also das sind alles Phantomgespinst von irgendwie Umwelt, linken Kreisen.
Ja, wirklich, weil man weiss ganz genau, wenn man jetzt mit 50 Jahren rechnet, ungefähr eine Laufzeit, dass in den nächsten 10 Jahren wahrscheinlich von diesen 5, die wir haben, 3 dürften vom Netz gehen. Vielleicht sind es dann 2, aber das weiss man. Und dass wegen dem jemand nicht investiert, das habe ich wirklich noch nie gehört. Und im Gegenteil, man weiss ja, wenn die wegfallen, dann muss man vorher anfangen planen und investieren, dass wir Alternativen haben. Ich bin froh um jede Kilowattstunde, die ans Netz geht, aus Erneuerbaren. Wir fördern da, wir stellen Geld zur Verfügung. Das sind viele Anreize in diesem Aufbau. Und darum, das andere ist jetzt also wirklich eine Ausrede.
Wir über die Erneuerbaren reden. Der Bundesrat will die befördern. Sie haben es vorher schon 2-3 Mal angesprochen. Unter anderem Photovoltaik, Sonnenenergie. Und da fördern Sie die zwar fördern und gleichzeitig doch wiederum das Geld, das Sie sprechen, für diese Art ein bisschen beschränken. Ein Widerspruch?
Nein. Fördern tut man da, wo nötig ist. Die Einspeisevergütung dient dazu, um Produktionskosten und den Marktpreis auszugleichen. Und Produktionskosten kommen mit alle halbe Jahr massiv oben runter, sowohl von der Importierung oder Herstellung vom Panel bis zur Montage sind die Prozesse günstiger geworden. Und das, denke ich, ist es logisch, dass der Staat dann auch seine Subvention anpasst an die neuen Gegebenheiten.
Das machen wir. Aber es wird nicht schneller gehen.
Wie meinen Sie, es könnte nicht schneller werden?
Dass Sie mehr Geld früher sprechen, weil Sie haben 26'000, glaube ich, Projekte, die irgendwo in einer Warteschleife sitzen und warten, bis Sie Geld bekommen.
Ja, das ist natürlich jetzt bis jetzt ein Hindernis gewesen, weil das Parlament hat einen Deckel auf der Förderung gehabt, jetzt noch von 0,45 Rappen, wir können jetzt auf 0,9 rauf und da gibt es dann natürlich einen grösseren Topf, um die jährlichen Subventionen zu erhöhen und dann wollen wir ja die Wartelisten abbauen. Das ist jetzt da, wo wir vorgezogen haben von dieser Energiebotschaft, weil die Wartelisten, das ist nicht in unserem Sinn, da wollen wir abbauen, aber für das braucht es zuerst mehr Mittel und da das heisst natürlich auch, wenn wir jetzt mehr Mittel haben, wird der Strompreis wegen dem auch teurer. Da haben wir natürlich wieder auch das Gewerbe und die Industrie, die dann gesagt haben, ja nein, wir müssen dann schon auch schauen, weil ein Rappen mehr Strompreis ist gerade für die intensive Industrie sehr teuer und darum haben wir da auch wieder müssen Konzessionen
machen. Und dass es dort noch schneller soll gehen bei dem Abbau von dieser Warteliste, da sagen Sie, das ist dann eben heikel, weil sonst der Strompreis noch stärker würde steigen.
Nein, der Bundesrat schlägt ja in seiner Botschaft nochmal vor, dass wir auf 2,3 Rappen sogar gehen. Das wird man dann nicht sofort umsetzen, sondern auch dann, wenn man es braucht. Aber wir hätten nochmal einen grösseren, also einen höheren Deckel, hätten nochmal mehr Fördermasse. Und einfach, dass man es noch sehen kann, oder? Wenn wir jetzt dann auf die 1,5 gehen, das sind pro Jahr 900 Millionen an Subvention. Also das ist nicht gerade wenig, oder? Und darum denke ich, man muss es schon im Auge behalten, dass man nicht einfach jetzt sagt, wir subventionieren übermassen und da haben wir nämlich das Problem in Deutschland, oder, dass dann die Leute sich einfach darauf verlassen, kommen vom Staat Geld über und ich verdiene mit dem noch etwas. Ich höre nämlich viele Leute, die mit ihren Anlagen ziemlich gut finanziell dastehen. Also der Staat ist nicht da, um ihnen ein Einkommen und eine Rente zu zahlen. Er gleicht aus, dass sie im Wettbewerb bestehen können. Und das ist der Sinn von dieser Einspeisevergütung, nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Was sagen denn Sie zu der Geothermie nach St. Gallen? Sehen Sie da ein Potenzial oder müssen Sie da die Erwartungen möglicherweise ein bisschen reduzieren?
Nein, wir sind wirklich der Überzeugung, die Geothermie verdient eine Chance. Es gibt weltweit Projekte, die ja laufen. Und so Bohrungen sind natürlich mit Risiken verbunden. Man geht da in Tiefen runter, die man nicht kennt, wo der Untergrund schwierig ist. Und die Gasvorkommen haben jetzt da ein Problem gegeben. Ich habe das Gefühl, St. Gallen macht das sehr, sehr sorgfältig, immer auch mit der Bevölkerung einbezogen. Und ich finde es wirklich toll, als der Stadtrat das weiterverfolgt. Wir unterstützen das. Wir werden sehen, wir haben ja 4 Terawatt eingerechnet, also ein Bescheidungspotenzial, aber es wäre eins immerhin. Und wir hoffen, dass es gelingt, weil das würde uns wirklich sehr viele Probleme lösen.
Und dass man in der Schweiz bis dahin eben keinen Erfolg hat, ist es einfach ein dummer Zufall.
Also Basel war eine andere Technologie gewesen und dort hat man dann gesehen, weil Basel natürlich sehr dicht besiedelt ist und vielleicht war das Vorgehen anders gewesen. Wir sehen davon ab, aber wir haben jetzt das zweite Projekt in St. Gallen und ich glaube, man muss dem eine Chance geben und das abwarten. Es ist ja bei vielen Technologien so, am Anfang müssen sie lernen und Erfahrungen sammeln. Wenn es dann würde hauen, dann glaube ich, gibt es ganz viele Nachfolgeprojekte.
Neben dem Ausbau der erneuerbaren Energien setzen Sie auch stark auf sogenannte Energieeffizienz. Sie wollen den Stromverbrauch reduzieren. Soweit ich informiert bin, hat es, glaube ich, in der Geschichte in dem Sinne noch nie gegeben, dass wir Wirtschaftswachstum gehabt haben und trotzdem weniger Strom verbraucht haben. Also der Bundesrat versucht ein bisschen, das Ziel ist sozusagen die Quadratur des Kreises ein bisschen.
Also wir reden immer von Energie und nicht nur vom Strom.
Richtig, vom
Energieeffizienz, also im Bereich vom Verkehr, im Bereich der Gebäude haben wir es schon bewiesen, Reduktionen sind möglich und das wird auch massiv so weitergehen. Im Strom haben wir immerhin im Jahr 2010 und 2011 ist der Stromverbrauch zurück. Trotz Wirtschaftswachstum. Also auch diese Regel gilt offenbar nicht 100%.
Aber es ist so. Absolute Ausnahme.
Es sind Ausnahmen, aber es zeigt, dass auch Effizienzgewinne möglich sind. Und wir sind ja im Bereich vom Strom, wenn Sie jetzt die Effizienz im Strom ansprechen, sind wir ja auch vorsichtig, weil wir sagen, wir haben dort mehr Bevölkerung, wir haben auch gewisse Alternativen, die man löst durch Stromversorgung. Also wenn Sie jetzt Ihre Heizölheizung ersetzen durch eine Wärmepumpe, ist das ein höherer Anstieg vom Stromverbrauch. Wenn man weniger Benzin Benziner auf der Strasse haben und das Elektroauto, dann heisst das wieder ein Stromanstieg. Und darum sind wir dort ja ab 2020 sind wir stabil von den Zahlen her und haben dort einen geringeren Effizienzgewinn, als wenn wir von Energie reden.
Aber dass Sie allgemein wirklich substanziell die Energie können senken können, trotz, ich sage jetzt mal, Wirtschaftswachstum, wo wir alle wollen, weil Wohlstand und so weiter, ziemlich ein ehrgeiziges Unterfangen.
Nein, das ist wirklich möglich. Also da haben wir ja die ETH-Studien, wir haben ganz viele andere Fachleute, die das sagen und da bin ich überzeugt, dass wir das hinbringen, weil nur schon, was wir jetzt im Gebäudebereich, seit wir mit den Kantonen da seit dem 08 umsetzen, die Sanierungen, das ist ein riesen Erfolg, oder? Das ist messbar, das sieht man. Und das fördert mir jetzt ja noch verstärkter, indem wir, statt wie bis an in den 300 Millionen auf 600 Millionen Fördergelder für Sanierungen zur Verfügung stellen. Da wird ein riesen Potenzial sein, weil gerade im Wärmebereich sind wir im Winter, wo wir auch generell eine Verletzlichkeit haben. Und wenn wir da runterbringen, dann haben wir eben dann auch von der Versorgungssicherheit einen grossen Gewinn.
Die zentrale Massnahme, um, ich sage jetzt mal, substanziell etwas für sie machen, wäre eine ökologische Steuerreform. Der Bundesrat tut die ein bisschen raussteudeln, vielleicht ab 2020, ab 2021. Irgendwie haben wir den Eindruck, der Bundesrat steht nicht wirklich hinter dem.
Wir wissen einfach noch fast nichts darüber, oder? Viele Ökonomen reden seit 40 Jahren, Lenkungsabgaben sind richtig. Aber wenn man darüber redet, ja, ab wann fängt es denn an?
Wie dick ist der Bericht, den Sie gestern auf dem Tisch liegt?
Das ist auch etwa 30, 40 Seiten lang, oder? Also es hat dann noch nebenbei Nebenberichte.
Da haben sich ganz viele Leute ziemlich gescheite Gedanken gemacht, würde ich jetzt behaupten.
Ja, aber es ist sehr theoretisch noch, oder? Die CO2-Abgabe, die wir haben, ist ja eine Lenkungsabgabe. Es ist eine Lenkungsabgabe, nur zwei Drittel soll lenken. Aber auf ihrem, in dieser Höhe, wo sie jetzt ist, oder, haben sie als natürliche Person einen Abzug im Jahr auf der Krankenkassenprämie von etwa 4.30 Franken. Also müssen ja dann die Abgaben relativ hoch sein, dass sie wirklich wegen der Abgabe ihr Verhalten ändern. Und das sind in diesen Berichten Elemente, die man jetzt vertiefen muss. Der Bundesrat sagt ja, wir wollen richtig Lenkungsabgaben, aber sind wirklich viele Fragen offen.
Aber der Eindruck, den man hat von außen, dass der Bundesrat zwar sagt, ja, wir stehen dahinter und dass man trotzdem das Gefühl hat, er tut trotzdem nicht richtig dahinterstehen. Können Sie den irgendwie nachvollziehen oder können Sie den gar nicht nachvollziehen?
Ich kann ihn nicht nachvollziehen, weil Sie ungeduldig sind. Wir sind jetzt in der ersten Phase von der Energiepolitik. Und das ist schon ziemlich ein rechter Turnaround, wo ich das brauchte, vor anderen, haben jetzt gesagt, oh, verrückt, ambitiös, nicht machbar. Jetzt plötzlich ist alles machbar und es ist nicht mehr so ein Schritt. Und Sie reden schon von Megaschritt, oder? Wenn Sie den mühen, also wenn Sie
den bereiten. Aber das muss man machen.
Man muss einen Teil machen, wir wollen eine Lenkung haben, aber man muss sie ganz säuberlich planen.
Kritiker oder wenn sagen Ihnen, Sie wollen nicht eine Diskussion am Stammtisch, wo man über höhere Benzinpreise, über höhere Ölpreise, über höhere, was weiß ich, für Preise dort diskutieren. Also, sozusagen ein Ausweichen von der politischen Diskussion.
Also, wenn ich jetzt eigentlich nüchtern hinschaue, muss ich sagen, jetzt komme ich mit der höheren Vignette. Ich habe angekündigt, dass Benzin, Diesel, 15 Rappen wahrscheinlich dann teurer wird. Also, wo bin ich jetzt irgendwie?
Habe ich Widerstand? Aber das andere würde noch viel teurer machen.
Ja, das ist eine Frage. Das sehen wir ja, ob das so ist. Eben die Zahlen haben wir noch nicht und an diesem System arbeiten wir. Und zu verteuern, das hätten Sie ja dann. Schauen Sie nur schon, wenn wir Bahnbillett um 3, 4, 5% erhöhen müssen. Dann machen auch Sie am Radio dicke Schlagzeilen, reden von Skandal. Und jetzt sagen Sie, es werden noch viel, viel, viel mega teuer, es würde eben wirken und es wäre kein Skandal. Da müssen Sie mir schon mal erklären, wie das aufgeht.
Sie haben gestern an der Pressekonferenz gesagt, dass Sie, wenn man eben rund um die ökologische Steuerreform oder um eine Lenkungsabgabe, dass Sie gegen eine CO2-Abgabe auf Treibstoff.
Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, eine Energielenkungsabgabe auf Treibstoff sehe ich im Moment nicht. Ja.
Und das ist doch
ein Unterschied.
Aha, was ist denn der Unterschied?
Eine Energielenkungsabgabe kann
also jetzt
klimatisch
nicht, aber vielleicht im Jahr 2020.
Das weiss ich noch nicht. Das ist der Bericht, den wir da sehen. Im Moment, schauen Sie, haben wir im Verkehr ein Finanzierungsproblem. Wir brauchen jetzt schon mehr Geld aus der Mineralensteuerzuschlag, Vignette, dass wir die künftige Strassenfinanzierung zahlen können. Und wenn Sie dort jetzt noch wollen, x Franken draufschlagen, dann wünsche ich Ihnen viel Glück in der künftigen Strassen- und Bahnpolitik. Wir haben da noch eine Fabi-Abstimmung vor uns. Oder? Es wird dann, wenn Sie im Verkehr alles noch mehr verteuern, dann wird es für den Konsumenten, und das ist jeder Bürger im Verkehrssystem, dann wird es teuer. Und das muss man schon gut überlegen, wie können sie das machen, wie können sie so etwas ausgestalten, dass dann für eine Familie, für einen Student, für eine pensionierte Person Verkehr noch zahlbar bleibt.
Kommen wir zurück zu der Energiewende, zum Atomausstieg. Das, was Sie jetzt auf den Tisch gelegt haben, im besten Fall erreichen Sie 50% vom eigentlichen Ziel, das man muss erreichen. Da braucht es irgendetwas anderes, technologischen Fortschritt vielleicht, vielleicht auch ein Gaskombikraftwerk.
Nein, vor allem Technologie, das haben wir immer gesagt. Also vor 10 Jahren haben Sie gerade nur schon in Ihrem Radiostudio die Ausstattung noch nicht gehabt. Sie haben auch kein iPad gehabt, sie haben auch nicht ein Smartphone gehabt. Also ich glaube, in 10 Jahren dürfen wir schon mit 100%iger Sicherheit rechnen. Die Technologie wird weitergehen, wird Fortschritt bringen. Da haben wir ja alles nicht kalkuliert.
Aber es langt wohl nicht, oder?
Da langt sehr schnell, sehr weit, weil, also ich bin gerade die letzte Woche nur schon neu in einem Biogaswerk gewesen. Die haben einen neuen Motor, neueste Generation können montieren und haben, die Wirksamkeit um 30% können erhöhen. Ja, das sind gewaltige Zahlen, oder? Das ist ein wichtiges Element. Dann haben wir ja, noch die Integration in den europäischen Binnenmarkt vor uns, Marktöffnung. Und wir haben eine Lenkungsabgabe vor uns. Der Bundesrat hat gesagt, die Förderungen fahren wir dann irgendeine Schabenpunkte Lenkung. Und das sind die weiteren Elemente.
Aber wo ich habe Sie richtig verstanden. Anlegen. Sie gehen den Fuss mit dem technologischen Fortschritt sozusagen die Lücke von 50%, dass man die vielleicht nicht ganz, aber ziemlich, bis zu einem ziemlich grossen Teil kann schliessen.
Da wird ein grosser Anteil sein, weil es ist logisch, in 40 Jahren haben sie eine grosse Erhöhung von Wirksamkeit, von Effizienzgewinn, die sie einholen können. Das hilft uns mit Sicherheit.
Aber das ist auch immer der Glaube an etwas, wo man nicht weiss, wie es wird sein.
Ja gut, da braucht es, glaube ich, schon ein bisschen im Leben, oder? Also sie wissen ihre AHV-Rente nicht, sie wissen ihre Krankenkassenprämie nicht, aber sie können versuchen, dass sie Kosten und Entwicklungen können so beeinflussen, dass sie ihrem Ziel näher kommen. Und das Gleiche passiert in der Energiepolitik. Wir können da voraussehen, wo in der Pipeline ist, wo technologisch auf dem Markt ist. Wir dürfen damit rechnen, dass die Entwicklungen werden weitergehen. Aber ich kann nicht bis ins 2050 jedes Detail planen und voraussagen.
Sie haben vorher selber die Integration in EU-Markt, ja. Energiemarkt angesprochen. Ich habe als Vorbereitung auf die Sabbatsgesundheit die Botschaft, die Sie gestern veröffentlicht haben, durchgeblättert und gewisse Sachen auch durchgelesen. Und da habe ich Interessantes gelesen zu dem EU-Binnenmarkt. Da steht, ich zitiere, gemäss EU ist die bisherige Teilnahme der Schweiz an den EU-Stromgremien ab Vollendung des Energiebinnenmarktes 2014 ohne ein Stromabkommen nicht mehr möglich. Mhm. Und weiter, das kann zu Einschränkungen führen für Schweizer Marktteilnehmer. Sie wissen es bestens, ich das trotzdem noch kurz fertig vorlesen. Eine Einschränkung des Marktes würde sich nicht nur negativ auf die Versorgungssicherheit, sondern auch auf die Verbraucherpreise auswirken. Mhm. Da haben wir grosse Unsicherheiten.
Ja, also Unsicherheit insofern, als klar ist, der europäische Energiebinnenmarkt, der kommt Ende 2014 und wir sind dann ein Drittland. Wir haben heute im Stromhandel mit der EU, weil etwa 10-11% durch unser Land durchgeht, verdienen wir etwa 1 Milliarde, sind Arbeitsplätze damit verbunden. Und was die Konsequenzen sind für ein Drittland, das wissen wir bis jetzt nicht. Aber mit Sicherheit wird man eher einen schwierigeren Zugang oder einen teureren?
Also Sie da ziemlich, ich sage jetzt mal, stark auswirkende Konsequenzen Sie da beschreiben in dieser Botschaft. Das sind negative Konsequenzen,
ja,
für die Schweiz.
Ja, positiv ist es sicher nicht, weil wir sind ja nicht dabei, oder?
Aber es ist ab 2014, das ist auch
also 2015, der, Ende 2014.
Aber auch das ist zeitlich ziemlich ehrgeizig.
Wie meinen Sie ehrgeizig?
Also jetzt haben wir ja noch das Problem mit den Institutionellen, wir müssen ja ganz viele andere Probleme lösen, dass das sozusagen die Schweiz ab dem Zeitpunkt auch wirklich daran teilnehmen kann. Das ist ja nur schon zeitlich ehrgeizig.
Wir verhandeln seit 2007. Schwierige Verhandlungen. Auch in der Schweiz haben wir ja immer noch Leute, die auch das Abkommen bekämpfen. Der Bundesrat ist, ich denke, wir haben in diesem Jahr sehr grosse Fortschritte gemacht. Technisch kann man ein Stromabkommen abschliessen, Ende Jahr oder im Frühling. Aber da bin ich mit Ihnen einverstanden. Die institutionellen Fragen, die sind so ein bisschen witzig, ein bisschen Damoklesschwert. Aber da haben wir im Bundesrat ja auch einen Vorschlag unterbreitet. Kollege Burkhalter wird das, denke ich, noch das Jahr dann auch in Brüssel vertreten. Und dann ist eigentlich dort auch ein Weg offen. Und dann könnte es durchaus dann sein, dass wir das Stromabkommen trotzdem, was man dort vielleicht noch nicht am Ende ist von Verhandlungen, aber dass man dort unterzeichnen kann.
Sie sagen, technisch kann man das Ende dieses Jahr oder im Frühling 2014 zu einem Ende bringen. Was gibt es denn noch für offene Fragen?
Ja, da gibt es ganz viele Fragen. Wir haben zum Beispiel auch die Übernahme von der erneuerbaren Richtlinie von der EU, die Bestandteil ist. Da denke ich, haben wir jetzt gelöst. Wir haben heute unsere Stromunternehmen, die insbesondere mit französischen Stromunternehmen sogenannte Langfristverträge haben. Die muss man neu in einem offenen Markt neu ausgestalten. Also gibt es sehr viele technische Fragen. Fragen auch von Beihilfeproblematik, wo Kantone sehr sensibel sind. Aber da haben wir eigentlich so weit mit der EU, da sind wir wirklich auf gutem Weg.
Also Sie sind zuversichtlich, dass Sie eben Ende Jahr Ihren Verhandlungsleiter eine Unterschrift signieren
können? Ja, und wen auch nicht. Oder? Also es wird nicht ab dem 1. Januar die Schweiz gerade unter die Räder kommen. Also wir haben dann auch noch einen innerstaatlichen Prozess. Aber wichtig ist, dass man sich dessen bewusst ist. Und wie gesagt, wenn es würde gelingen, dann hilft uns das natürlich noch mehr, in dem Strom können zu profitieren von den derzeit günstigen Preisen in Europa.
Wir müssen noch kurz über Kosten reden. In den Unterlagen, die Sie verteilt haben, den Medien, da reden Sie von ungefähr 220 Milliarden Franken, die die ganze Energiewende kosten. Das sind natürlich Kosten, die zum Teil auch sonst würden anfallen. Und trotzdem, persönlich habe ich ab dieser Summe, wie soll ich sagen, ein bisschen gestaunt. Ich weiss nicht, wie es Ihnen ergangen ist. Ist wahnsinnig viel Geld.
Ja, aber eben, man muss sehen, also, wir investieren natürlich jedes Jahr in Energiepark, oder? Und von diesen Kosten, Sie müssten eigentlich von den Mehrkosten reden. Und diese 69 Milliarden in 40 Jahren, oder?
Nein, das ist... Ja, aber die NEAT hat vielleicht 20 Milliarden. Sie wissen es besser, aber das ist viel weniger und trotzdem ein riesen Politikum gewesen.
Wissen Sie, dass wir über 31 Milliarden an Kosten ausgeben für Energie pro Jahr? Oder Sie müssen es eigentlich gegenüberstellen in den Zahlen, die man heute einerseits für Energie ausgeht und in den Zahlen, die man heute für Energieanlagen baut. Also sind pro Jahr dann vielleicht 1,3 Milliarden an Mehrkosten. Und das ist ein Wert, denke ich, auf die Jahre, wo wir uns können leisten können.
Aber kann
und
man denn das nicht teuer ist. Kann man das bis 2050 wirklich seriös berechnen, dass es ungefähr 220 Milliarden werden ziehen? Dann muss man sagen, es kann am Schluss könnte vielleicht auch, ich tue jetzt vielleicht ein bisschen stark über eine starke Zunahme, 300 Milliarden sein. Ist das möglich, oder?
Das sind konservative Berechnungen. Und das sind ja nicht Zahlen, die der Staat investiert. Oder? Das sind, wir bauen keine Anlagen, das sind alles private Investoren.
Aber über muss es zahlen.
Private Investoren investieren und tun es natürlich dann auf den Energiepreis umrechnen. Das ist klar. Aber das ist ja heute schon so. Also, die Bevölkerung hat auch kein Wasserkraftwerk gebaut, oder? Sondern die bauen und hoffen dann, dass sie über ein gutes Geschäftsmodell, einen guten Wasserpreis auch ihre Investitionen können amortisieren. Das ist nachher nicht anders. Nur haben wir statt Kernkraftwerk haben wir nachher Wind, Wasser, Sonne, Biogasanlagen, Biomassenanlagen, Schnitzelführungen. Und das ist doch sinnvoll. Das ist eine gute Investition. Es ist vor allem in der Schweiz. Und das sichert uns natürlich auch Arbeitsplätze in den Regionen.
Und es könnte aber am Schluss auch mehr sein als die 220 Milliarden.
Es könnte auch weniger sein. Oder? Also ich weiss auch hier, Preise von einem Bauarbeiter, Preise von einem Solarmodul, Preise von einer Biogasanlage in 20 Jahren, die kann ich Ihnen nicht auf der Rappe sagen. Aber in der Tendenz wissen wir da. Wir wissen auch, dass es eher günstiger wird, weil der Markt für Erneuerbare der wächst weltweit. Und in jedem Wachstumsmarkt kommen die Preise runter. Aber dort, wo sich es verknappt, dort wird teurer.
Noch eine letzte Frage, Frau Bundesrätin. Ich weiß nicht, ob Sie am letzten Sonntag die Diskussion zwischen der Frau Merkel und dem Herrn Steinbrück im Fernsehen mitverfolgt haben. Mhm. Der Herr Steinbrück hat der Frau Merkel vorgeworfen, in Deutschland sei die Energiewende das schlechtest gemanagte Projekt überhaupt. Das passiert Ihnen in der Schweiz nicht?
Nein, ich habe das Gefühl, wir haben jetzt auch in der Vorbereitung auf die Botschaft, dass ich glaube, ich habe mit keiner Branche nicht geredet. Wir haben das sehr seriös vorbereitet. Wir haben in der Schweiz ja auch eine Art, dass wir mit den Umsetzern, das heißt mit der Privatwirtschaft, engen Austausch haben. Die Umweltverbände sind gut integriert, weil wir sind uns ja gewöhnt, eng zusammenzuarbeiten. Aber wir müssen noch lernen, oder? Energiewirtschaft ist bis anhin schon recht staatlich oder monopolistisch gewesen. Und jetzt gibt es natürlich plötzlich viel mehr Akteure in den Regionen. Das müssen wir noch lernen. Aber ich stelle sehr viel guten Willen fest. Und wir haben in der Schweiz ja ein System. Wir machen etwas sorgfältig, Schritt für Schritt. Und nicht dann eben, wie dort, ja, jetzt müssen wir halt innerhalb von 6 Jahren das ganze System ändern. Das würde bei uns nicht funktionieren. Und da bin ich eigentlich froh um unsere Demokratie und die Abläufe und auch die rechtsstaatlichen Kontrollen.
Frau Bundesrätin Doris Leuthard, besten Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.